Wenn Gottes Wort in uns Raum hat, dann dürfen wir grünen, blühen, Frucht tragen zu Jesu Freude. Wir wollen uns heute Abend wieder mit Gottes Wort beschäftigen und schlagen wieder auf den ersten Johannesbrief, wenn man die Bibel dabei hat und das tun möchte. Erster Johannesbrief, Kapitel 2. Und wir beginnen zu lesen heute Abend mit Vers 7. In Kapitel 2 hat der Apostel uns erzählt, wie es im Leben eines Christen aussieht, der nun sein Leben Jesus wirklich ausgeliefert hat und woran er zu erkennen ist. Er hat das große Vorrecht, jemanden im Himmel zu haben, bei seinem Schöpfer, gegen den er sich verschuldet hatte, einen Fürsprecher zu haben, einen Gerechten, der sein eigenes Leben für ihn gab. Das ist ein großes Vorrecht, das wir als Kinder Gottes haben. Aus der Gemeinschaft mit diesem Retter, mit diesem Fürsprecher, diesem Sühner, aus der Gemeinschaft mit ihm entsteht eine ganz bestimmte Lebensweise. Und von dieser hat er auch geschrieben, in den Versen 3 bis 6. Davon handelten wir gestern Abend. Heute Abend lesen wir zunächst einige Verse über Gebot. Er hat eben geschrieben, wer seine Gebote hält, nun daran kann man erkennen, dass man ein Jünger Jesu ist. Aber nun kommt er auf Gebot in der Einzahl zu sprechen. Er hat von Geboten gesprochen, Jetzt will er sprechen von einem alten Gebot und einem neuen Gebot. Das wird interessant. Die Gebote Jesu sind ja nicht schwer. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Petrus sagt einmal, das Joch des mosaischen Gesetzes war schwer gewesen. Das hat man nicht tragen können. Kein Jude hat das Gesetz erfüllen können. Aber Jesu Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil es sein Joch ist, weil er es trägt, weil er in uns lebt. Er selbst lebt sein eigenes Leben in uns und mit uns. Deshalb ist es nicht schwer. Man lässt ihn in uns leben. Sein Gebot ist seine eigene Denk- und Lebensweise. Und dann, nun, wir lassen uns überraschen. Zunächst lesen wir Vers 7. Brüder, und daran erkennen wir wieder, dass Johannes erfahren hat, dass seine Leser Christen sind. Offenbar hat er sie nicht persönlich gekannt. Es fehlt die Gemeinschaft mit diesen Leuten. Er hat erfahren, von ihnen gehört, er hat erfahren, dass sie Christen sind, sie sind Brüder in Christus, aber er möchte jetzt, dass sie in die Gemeinschaft mit den Aposteln und mit deren Freunde treten. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, aber ein Gebot schreibt er. Christen sind nicht ohne Verpflichtung. Sie haben Pflichten, sie haben Gebote. Sie sind in diesem Sinne unter Gesetz, nicht unter dem alten Gesetz, aber sie sind nicht ohne Gesetz, sondern sie sind im Gesetz Christi. Vielmehr ist das Gesetz Christi in ihnen. Und davon schreibt Johannes hier: Schreibe euch ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet. Das kennen sie offenbar. Und das weiß auch Johannes, dass diese Leute dieses Gebot hatten. Warum? Nun, wir wollen das gleich sehen. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang hörtet. Nun, wenn man die Worte so hört und aufgepasst hat, dann sind die etwas ungewöhnlich. Wie kann ein Gebot oder wie kann ein Wort ein Gebot sein? Und welches Wort ist das? Das scheint so geheimnisvoll zu sein. Oder setzt Johannes eventuell eine ganze Menge voraus? Weiß er, dass diese Leute sein Evangelium gelesen haben, das Evangelium Johannes? Oder woran sind wir hier, wenn wir diese Worte lesen? Ich schreibe euch ein Gebot und sage dennoch nicht, was das Gebot ist. Er sagt, es ist nicht ein neues, es ist ein altes, aber welches alte Gebot? Das hätten wir gern gewusst, nicht wahr? Nun, Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass wir nicht alles gleich auf dem Teller bekommen. Gott füttert uns nicht, wie eine Mutter kleine Kinder füttert, mit dem Löffel. Manchmal schon. Es ist so einfach, dass man das gleich verstehen kann. Johannes 3, Vers 16 ist nicht schwer zu verstehen. Aber diese Verse sind nicht so einfach, obwohl die Wörter sehr einfach sind. Ich schreibe euch ein Gebot, nicht ein neues, sondern ich schreibe euch ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet. Was soll das? Habt ihr von Anfang ein Gebot gehabt? Und dann ist noch die Frage, was für ein Anfang ist das? Von welchem Anfang? Vom Anfang der Gemeinde hier in Deutschland? vom Anfang des Christenlebens, vom Anfang der Welt, vom Anfang des Evangeliums, vom Anfang des Evangeliums im Land, in diesem Land, wo diese Leute wohnten? Das sind so Fragen, die wir haben. Was meint Johannes mit allem diesem? Wenn wir diese Fragen haben, dann dürfen wir mit ihnen zu Jesus kommen und bitten, Herr Jesus, tu mir die Augen auf. Hilf mir zu verstehen. Und ich habe schon oft erlebt, wenn ich vor einer oder in einer Sackgasse stand, beim Bibellesen und zu Gott rief, dass er immer wieder neu den Weg öffnete und in der Schrift eine Bahn zeigte. Da geht es lang. Da zeigt er vielleicht eine Verbindung, ein Gedanke kommt. Das sind Geschenke vom Herrn. Das kommt nicht von uns. Sein Heiliger Geist wohnt in uns und er kann unsere Gebete erhören und uns Licht geben über diesem Wort. Das Wort Gottes selbst ist Licht. Aber manchmal brauchen wir noch etwas Licht, um dieses Licht zu erhellen, damit es wirklich Licht für uns wird. Ich möchte annehmen, dass in diesem Fall das Wort Anfang der Anfang des Christenlebens ist, dieser Leser, der ersten Empfänger dieses Briefes. Am Anfang des Briefes in Kapitel 1, davon hatten wir es am ersten Abend, da gebraucht er auch das Wort Anfang. Und in seinem Evangelium, dem Evangelium Johannes, gebraucht er auch dieses Wort. Aber mir scheint, wir haben es an diesen drei Stellen mit drei verschiedenen Anfängen zu tun. Im Evangelium heißt es, am Anfang war das Wort. Und dort haben wir es mit der Schöpfung zu tun. Dort ist die Rede von der Schöpfung, dass Jesus der Gottessohn ist, der alles erschaffen hat. An dem Anfang der Schöpfung stand Wort Gottes. Gott sprach. Der redende Gott war vor der Schöpfung da und der redende Gott brachte die Schöpfung mit seinem Wort ins Dasein. Wenn er diesen Brief schreibt, diesen ersten seiner drei, dann denkt er wohl an ein anderes Anfang als im Evangelium. Was von Anfang war, was wir gesehen haben, gehört haben, betastet haben, angeschaut haben, das berichten wir euch über das Wort des Lebens. Was für ein Anfang ist das? Ich meine, das ist der Anfang des Evangeliums mit Jesus Christus. Jesus kam in die Welt und das war ein gewisser Anfang des Lichtes des Evangeliums in dieser Welt. Dieser Anfang war ein sehr großer Anfang. Es hat sehr viel bedeutet, wenn Gott seinen Sohn in die Welt schickte. Und an diesem Anfang haben wir Jesus, der nun etwas Neues in die Welt bringt. Das ist der Anfang, denke ich, von dem wir es haben, am Anfang dieses Briefes. Aber jetzt sind wir in Kapitel 2 heute Abend und er spricht wieder von einem Anfang, aber dieser Anfang befindet sich bei den Lesern. In ihrer Geschichte, in ihrer Lebensgeschichte hat es einen Anfang offenbar gegeben. Ihr hattet dieses Gebot von Anfang. Irgendwo war ein Anfang gewesen im Leben dieser Leute. Und wenn sie das Gebot von Anfang an hatten, dann wird es wohl nicht ein Anfang sein, der mit ihrer Geburt stattfand, sondern sie lebten bereits, bekamen dieses Gebot und dieses Gebot stand an einem gewissen Neuanfang. Das dürfte der Zeitpunkt sein, an dem sie zum Glauben an Jesus gekommen waren. Vielleicht waren sie Heiden, vielleicht waren sie Juden gewesen, die das Evangelium hörten und Jesus aufgenommen hatten als ihren persönlichen Messias. Aber auf jeden Fall, wenn man zu Jesus kommt und ihn erfährt als seinen Retter, Vergebung der Sünden erfährt, dann ist das ein Neuanfang. Dann kommt man zu neuem Leben. Man wird zum zweiten Mal geboren. Das erste Mal von irdischen Eltern, das zweite Mal von einem himmlischen Vater. Und man bekommt geistliches Leben. Aber diese Geburt findet statt, wenn das Wort Gottes als Same gesät wird. Es wird verkündet oder gelesen. Dieser Same wird aufgenommen ins innere Herz, in den inneren Menschen. Man kommt in die Buße, in die Reue. Man kommt zum Vertrauen auf Jesus Christus. Man wendet sich an Jesus im Gebet. Und in dem Moment kommt Jesus, vergibt die Schuld und macht uns zu seinen Kindern. Das ist die Wiedergeburt, das Christwerden, die Bekehrung. Es wird mit verschiedenen Bezeichnungen uns beschrieben im Neuen Testament. Als sie nun das Evangelium hörten, bekamen sie nicht nur eine Botschaft, dass Jesus für sie gestorben war, sie wurden nicht nur gerufen zu Jesus Christus, sondern es kam ein Gebot. Was ist das für ein Gebot wohl gewesen, das man von Anfang hat, offenbar jeder hat, wenn er zum Glauben kommt? Nun schlagen wir auf Kapitel 3 in diesem Brief. Da haben wir vielleicht einen Wink. Kapitel 3, Vers 23 heißt es, und dieses ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben. Es kommt dann noch ein anderes Gebot, aber dies ist das erste. Paulus, wenn er in Athen den Athenern das Evangelium sagt, sagt diesen Leuten, Gott gebietet allenthalben überall Buße zu tun. Anders zu denken, das griechische Wort für Buße bedeutet anders denken, umdenken. Und zwar so tief, so ernsthaft, dass es zu einer Umkehr kommt, zu einer Wendung von 180 Grad, Kehrtwendung. Gott ruft, aber er gebietet auch, wenn wir das Evangelium hören. Er sagt, wir sollen Buße tun und er sagt, wir sollen glauben. Das sind die zwei Voraussetzungen, dass man Christ wird. Nur zwei. Und diese bilden zusammen die Bekehrung. Im Deutschen kann man das sehr schön sagen. Das Wort Bekehrung ist für viele Leute nicht verständlich, besonders hier in Westdeutschland. Aber wenn wir Umkehr sagen, dann weiß man, wovon man spricht. Bekehrung ist so ein religiöses Wort geworden, mit dem man nicht viel anfangen kann. Euch ist das vielleicht nicht bekannt, aber als wir nach Deutschland kamen, anfingen zu evangelisieren, das war eine unserer ersten Aufgaben, dann haben wir immer wieder gehört in kirchlichen, nicht mennonitisch-kirchlichen, sondern lutherisch-kirchlichen Kreisen, man muss sich jeden Tag bekehren. Nun, in einem gewissen Sinne stimmt das, denn wenn wir jeden Tag fehlen, dann müssen wir umkehren von diesen Verfehlungen und zurückkommen wie zu Jesus, wie auch Petrus. Petrus war ja bekehrt. Er hatte Jesus nachgefolgt, das war seine Bekehrung. Aber er hat sich schwer verschuldet an Jesus. Er hatte ihn verleugnet. Und Jesus sagte, wenn du dich dann einmal bekehrst, davon. Jesus hat nicht gesagt, dass Petrus noch nicht grundsätzlich bekehrt war. Es gibt eine grundsätzliche Umkehr Und es gibt eine Umkehr von jeder Verfehlung, die wir nach unserer grundsätzlichen Bekehrung begehen. In dem Sinne gibt es eine Bekehrung im Christenleben von jeder Schuld, Verschuldung, die wir begehen. Das war der Fall bei Petrus. In dem Sinne müssen wir uns jeden Tag, das heißt an dem Tag, wo wir sündigen, bekehren oder umkehren von diesem kurzen Irrweg, den wir betreten haben. Aber normalerweise, wenn wir das Wort Bekehrung gebrauchen, dann denken wir an die grundsätzliche, einmalige Umkehr im Leben. Und Umkehr ist da ein gutes Wort. Aber was ist Bekehrung? Was ist Umkehr zu Jesus Christus, zu Gott? Umkehr, eine 180-Grad-Wendung, Kehrtwendung, besteht aus zwei Elementen, aus zweierlei. Wenn man in Richtung West geht, man macht eine Kehrtwendung, eine komplette, dann geht man nach der Kehrtwendung Richtung Ost. Man war Richtung West gegangen, jetzt geht man Richtung Osten. Was hat man getan, um vom Westen zum Osten zu gehen? Was hat man gemacht? Nun, das Gesicht war Richtung Westen, nach Westen gerichtet. Um jetzt nach Osten zu gehen, muss ich mein Gesicht wegnehmen vom Westen und muss mein Gesicht hinrichten zum Osten. Das sind die zwei Arten von Bewegung. Es ist eine Kehrtwendung, aber sie besteht aus zwei Elementen, ab und hin. Und das ist die geistliche Umkehr, unsere Bekehrung. Wir kehren ab von Sünde, Welt und Satan und kehren hin zu Gott, zu Jesus, zum Wort Gottes, zum Evangelium. Das eine ist die Buße, die Abkehr. Wir sagen Nein zu uns selbst, zur Sünde, zu Satan, zur Welt. Und wir kehren hin, wir kehren um und hin zu Jesus. Und das ist das Vertrauen, der Glaube, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, schau auf zu ihm, komme zu ihm. Es gibt verschiedene Wörter, die diesen Glauben zum Ausdruck bringen. Ein Bekannter von uns hatte einmal als junger Mann eine Evangelisation in der Heimatstadt meiner Frau. Dort hörten wir ihn. Er erzählte, dass er einmal eine Evangelisation gehalten hatte. Und an einem Abend hatte er gesprochen über den Glauben an Jesus Christus. An einem anderen Abend, dass man schauen muss zu Jesus Christus, Johannes 3, zum Kreuz, wie Mose in der Wüste eine Schlange errichtete und die Menschen dorthin schauten, dann wurden sie heil. Und darüber hat er gesprochen, man schaut zu Jesus. Und an einem anderen Abend hat er gesagt, wenn du gerettet werden willst, dann musst du zu Jesus kommen. Und an einem anderen Abend vielleicht noch Jesus aufnehmen. Das kann sein. Endlich kam eine Frau zu ihm und sagte, jetzt haben sie einmal gesagt, das muss man tun, um Christ zu werden. Und dann haben sie gesagt, das muss man tun. Und dann haben sie gesagt, das muss man tun. Jetzt bitte sagen Sie mir doch, was muss man jetzt tun, um Christ zu werden? Die hatte das nicht mitbekommen. So einfach und dennoch war es für sie so kompliziert. Das sind nur andere Aussageformen, um ganz dasselbe zu sagen. Wir wissen das. Wenn die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann heißt das, schau zu ihm, so sagt es Jesus in Johannes 3, damit jeder, der in ihn glaubt, was heißt das? Das ist Vers 16, aber in den Versen zuvor hat er gesagt, das heißt schauen, wie damals in der Wüste die Kinder Israel, als sie gebissen waren, zur ehernen Schlange schauten. Darin brachten sie ihr Vertrauen in das Wort von Mose, in das Wort von Gott zum Ausdruck. Man schaut hin in Gedanken, man glaubt das Wort, das Angebot. Oder man kommt, oder man betet, rufe an den Namen des Herrn, so wirst du gerettet werden. Vor vielen Jahren wurden wir einmal gerufen, mein Mitarbeiter und ich, wir waren unterwegs, verkauften Literatur und nahmen an einem gewissen Abend teil, an einem Programm von Schwestern, die eine Kinderarbeit gemacht hatten. Und dann kam ein Ruf, es sei ein sterbender junger Mann in der Gegend, ob wir ihn besuchen wollten. Nun, wir sind dann in der Nacht noch dort mit dem Fuhrwerk, mit Pferden, wir waren mit Pferden unterwegs, dorthin gefahren. Es war eine längere Strecke, aber schließlich kamen wir dort an. Wir meldeten uns, wir waren ja für die Leute fremd, aber wir meldeten unser Vorhaben und wurden reingelassen. Und dann habe ich mit dem jungen Mann, er war dort im Bett, habe ich mit ihm gesprochen, versucht herauszufinden, wo er geistlich stand. Er war nicht Christ, aber ich wollte versuchen herauszufinden, wie ich an ihn rankommen konnte. Und ich habe versucht, mit verschiedenen Bibelversen ihm deutlich zu machen, wie er Frieden finden könnte und so versöhnt zu seinem Schöpfer gehen könnte. Denn es war offensichtlich, dass er bald sterben würde. Nichts schien zu helfen. Er konnte es nicht begreifen. Ich kam von dieser Seite mit diesem Bibelvers und so. Und ich kam nicht vom Fleck. Er konnte das Evangelium nicht fassen. Er konnte es nicht verstehen. Und dann schenkte es der Herr, dass ich an Römer 10, Vers 13 dachte. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Dann habe ich mit diesem Bibelvers versucht, ihm deutlich zu machen, dass es so einfach sei, Frieden mit Gott zu finden. Und an dem Vers hat er es verstanden. Gott kennt das Denken aller Menschen. Übrigens, einige Wochen später war er dann beim Herrn. Und wie dankbar waren wir, dass wir diesem Ruf gefolgt waren. Gott kennt das Denken aller Menschen auf der Welt. Und die wohnen ja in verschiedenen Ländern und sind verschieden erzogen worden und so weiter. Und haben noch zudem verschiedene Religionen immer wieder. Und da braucht es in der Heiligen Schrift sehr verschiedene Formulierungen, Art und Weisen, wie man das zum Ausdruck bringt. Gott will, dass jeder gerettet wird. Er ruft jeden, aber er spricht die Sprache eines jeden. Er versucht es so zu sagen, dass jedes Kind, jeder Mann, jede Frau es fassen kann. Niemand braucht sich zu entschuldigen. Jeder kann es fassen, früher oder später. Das Wort Gottes ist so einfach und so vielfältig und so reich. Gott ruft, er gebietet an allen Menschen, an allen Ecken, an allen, überall Buße zu tun. Und er sagt, vertrau mir, komm zu mir, schau, nimm es an. Nimm mich auf und so weiter. Also Umkehr besteht aus einem Nein-Sagen zur Sünde, zu Satan, zur Welt, zu mir selbst und ein Hinkehren, ein Glauben, ein Schauen auf Jesus. Ein Buße und Glauben. Das ist Bekehrung. Aber das ist nur jetzt die Bekehrung. Noch bin ich nicht gerettet. Die Bekehrung rettet nicht. Sie ist die Voraussetzung für die Rettung. Die Bekehrung ist das, was ich zu tun habe, damit ich gerettet werde. Aber wenn ich Nein sage zur Sünde, zu Satan, zur Welt, und ich kehre im Glauben hin zu Jesus, der für mich gestorben ist, dann braucht es keinen Bruchteil einer Sekunde und Gott ist da, um mich zu retten. Er ruft, ich antworte, er antwortet. So geht es hin und her. Er ruft, er fängt an. Er ruft uns. Wir sagen ja, sagen Nein zur Welt, sagen Ja zu ihm und sofort wann er bei uns echte Reue und echtes Vertrauen vernimmt, sofort rettet er uns und beschenkt uns mit ewigem Leben, mit sich selbst, mit dem Heiligen Geist, mit ewigem Leben, mit Frieden mit Gott. Aber eben, in diesem Geschehen, in dieser persönlichen Kehrtwendung, in dieser persönlichen Wende meines Lebens, in diesem Neuanfang, befindet sich das Gebot Gottes. Der Ruf Gottes sagt, komm. Der Ruf Gottes sagt, glaube. Der Ruf Gottes sagt, tue Buße. Und dieses Gebot liegt im Evangelium. Evangelium ist nicht nur ein Angebot, ich gebe dir ewiges Leben, Jesus ist für dich gestorben, sondern Evangelium ist auch ein Ruf, der ein Gebot ist. Und dieses Gebot hört nicht auf, wenn wir zu Jesus gekommen sind. Jetzt möchte ich uns etwas mitgeben, das grundsätzlich wichtig ist für unser Glaubensleben. Vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war, ging ich durch schwere geistliche Kämpfe, durch geistliche Nächte. Und ich hatte von einem Mann gehört, einem Gottesmann, zu dem ich Vertrauen gewonnen hatte, und ich schrieb ihm einen Brief, ob er Bibelverse geben könnte für einen jungen Menschen. Das hat er freundlicherweise getan. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Töbs-Familie in Nordamerika kennengelernt hat. Sie kam nach dem Ersten Weltkrieg aus Russland, aus Südrussland, nach Kanada. Und mit der Zeit wurden die zwei Söhne, Johann und Jakob, sehr bekannt als Lehrer. John B. Töbs war auch mein Lehrer gewesen. Das war der Sohn dieses älteren Mannes, der mir diese Bibelverse gab. Der Vater war auch mein Lehrer gewesen. Er hieß auch Johannes oder Johann. Und er schrieb mir einige Bibelverse, und einer dieser Bibelverse befand sich im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Es fällt uns auf, wenn wir die Bibel lesen, dass es gewisse Elemente gibt, gewisse Punkte in unserer persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt, die dort nicht aufhören. In einem gewissen Sinne ist das etwas Einmaliges. Man bekehrt sich einmal und dann ist man Christ. Aber in einem anderen Sinne tut man das, was man tut, um Christ zu werden, immer wieder, um Christ zu bleiben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du zum Herrn Jesus gefunden hast. Ich weiß nicht, welcher Bibelvers dich angesprochen hat. Nehmen wir einmal an, es war Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Vielleicht wusstest du etwas mit diesem Wort Glauben anzufangen und du hast gesagt, aha, ich will glauben an den Herrn Jesus Christus. Und du hast geglaubt. Und Jesus hat dir ewiges Leben gegeben. Hast du aufgehört zu glauben? Hört dann der Glaube auf, wenn man Christ geworden ist? Nein. So wie man angenommen hat den Herrn Jesus Christus, so wandelt man in ihm. Wie wurde man Christ? Durch den Glauben. Wie lebt man als Christ? Durch den Glauben. Deshalb nennt man es ein Glaubensleben. Wir werden gerettet durch den Glauben, wir bleiben gerettet durch den Glauben. Nicht durch das Halten von Geboten. Aber durch das Halten dieses Gebotes, das ist das Gebot, das alte Gebot, das man von Anfang hat, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Oder vielleicht war bei dir das Gebet im Mittelpunkt. So war es bei mir. Ich kniete mich nieder und rief an den Namen des Herrn und bat um Vergebung meiner Sünden. Hat damals, 1935, als ich im Gebet zu Jesus kam, das Beten aufgehört? Nein, erst dann beginnt es wirklich. Nur Christen können ja wirklich beten. Und mit diesem ersten Stoßgebet gleichsam, in dem wir zu Jesus fanden, beginnt ein Gebetsleben. Und das Christenleben ist ein Leben des Betens, der Gemeinschaft mit Jesus Christus, so wie Johannes es auch sagt. Wir könnten andere Beispiele nehmen. So wie man das Annehmen, vielleicht sagt man, ich habe Jesus aufgenommen, ich habe ihn angenommen, Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. So wie man ihn aufnahm, so wandelt man ihn in ihm. Man nimmt von ihm, ihn selbst nicht, wenn er da ist, aber man nimmt immer wieder auf von ihm und wandelt in ihm. Man lässt sich beschenken. Und so geht es weiter. Vieles, das in der Bekehrung stattfindet, setzt sich als Tätigkeit fort. So wie wir bekehrt werden, so wie wir Christen werden, so leben wir auch als Christen. Und deshalb kann Johannes einmal sagen, es ist ein altes Gebot, das wir von Anfang hatten, glaubt an den Herrn Jesus Christus, vertraut auf ihn. Zum anderen ist es wieder ein neues Gebot. Bleibe dabei, vertraue weiter, so bleibt man Christ. Nur durch den Glauben bleibt man Christ. Es ist immer Geschenk, es ist immer Gnade. Durch die Gnade werden wir gerettet, durch die Gnade bleiben wir gerettet. Wir leben von Anfang bis Ende als Beschenkte. Und es sind die beschenkten Christen, die frohen Christen sind, die Christen, die zum Segen für andere werden. Nicht, die ihren Kopf immer hängen lassen und sich fragen, was muss ich noch tun, um jetzt ein guter Christ zu sein. Nein, Jesus hat uns beschenkt und wir leben aus ihm, wir leben als Beschenkte. Aber in einem gewissen Sinne handelt es sich um ein Gebot. Und diesem Gebot wollen wir gerne nachkommen. Wenn es sich nur um Vertrauen handelt, um Glauben, dann hat Jesus alles getan. Denn Paulus sagt uns, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, sondern durch den Glauben. Glaube steht Werken gegenüber. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist der Verzicht auf Werke, auf Leistung. Es ist das Annehmen dessen, das Gott uns anbietet. Und so leben wir als Christen. Einem solchen Gebot nachzukommen, ist wirklich nicht schwer. Ein altes Gebot schreibe ich euch, sagt Johannes. Und dieses Gebot ist das Wort, das Evangeliumswort, das Wort, durch welches man zum Glauben kam, durch welches man Christ wurde. Und das soll weiter gepflegt werden. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, das wäre jetzt wieder ein neuer Exkurs gleichsam, aber die Bibel macht klar, immer wieder, dass es dieselbe Botschaft ist, durch die wir Christen werden, durch die wir auch bewahrt bleiben. So wie es dieselbe Antwort ist, wie ich eben gesagt habe, die wir brauchen, um Christ zu werden und Christ zu bleiben. Jetzt Vers 8. Aber ich merke, die Uhr ist etwas vorangeschritten und es wäre jetzt Zeit, vielleicht eine kleine Pause einzulegen. Vielleicht will man eine Strophe singen und dann können wir gleich Fortsetzung machen und die Gedanken sind dann wieder frisch, sich zu konzentrieren.
Sing their own like fire.
Also in Vers 7 hat der Apostel Johannes von einem alten Gebot gesprochen, das immer noch aktuell ist, das man von Anfang des Glaubenslebens an bekommen hatte und durch das man Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Er fügt jetzt ein neues Gebot hinzu. Das alte ist da, es ist immer noch da, aber jetzt kommt ein anderes, ein neues Gebot hinzu. Wir lesen in Vers 8, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Aber zunächst sagt er uns nicht, was das Gebot ist. Er beschreibt es nur, als ob die Leser wissen würden, worum es sich handelt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis weggetan wird und das wahre Licht scheint bereits. Wieder haben wir einen Vers vor uns, der nicht der einfachste ist. Es hat hier einige Ausdrücke, die uns zunächst etwas Mühe machen. Habt ihr schon einmal gehört, dass ein Gebot falsch war oder wahr? Man spricht von Geboten nicht, dass sie wahr oder falsch wären. Von Aussagen sagt man, sie seien wahr oder unwahr. Von Erzählsätzen, ich sitze, ich stehe, ich gehe in die Stadt und so weiter, das sind Erzählsätze. Aber jetzt haben wir es mit einem Befehl zu tun, mit einem Gebot. Nicht mit etwas, das bereits da ist, sondern etwas soll erst werden. Du sollst. Was es ist, sagt Johannes jetzt nicht gleich. Aber er sagt, es handelt sich um etwas, das geschehen soll. Und dieses Gebot, diese Aussage, dass etwas geschehen soll, ist wahr. Damit können wir zunächst nicht viel anfangen. Aber es ist nun eben so, dass in der Bibel Gebote wahr sind oder nicht wahr. Und wenn wir das verstehen, dann ist es eine große Wahrheit. Lasst mich einmal anfangen mit dem Alten Testament. Im Alten Testament sprechen wir von Gesetz. Wir haben die Geschichtsbücher, wir haben die Gesetze, die Gebote, die 10 Gebote, die Gesetze in den ersten 5, in den Büchern 2. Mose bis 5. Mose. Dann haben wir weitere Geschichtsbücher und wir haben prophetische Bücher und so weiter. Das Wort, das hebräische Wort, das wir mit Gesetz übersetzen, heißt eigentlich nicht Gesetz, sondern Weisung. Das hebräische Wort ist Torah. T-O-R-A, Torah. Und Torah ist nicht nur ein Gebot. Torah heißt nicht nur, du sollst, sondern so ist es. Im Deutschen können wir das sehr schön zum Ausdruck bringen. Weisung ist ein kurzes Wort. Aber es besteht aus 2 Elementen, ähnlich wie die Bekehrung oder die Umkehr aus Abkehr und Hinkehr besteht. So besteht Weisung aus Anweisung und Unterweisung. Die Wörter verstehen wir, ich nehme es an. Unterweisung ist Lehre. Kinder werden in der Schule unterwiesen, die Eltern unterweisen ihre Kinder. Wir sprechen von Unterricht, Unterweisung. Das ist Lehre. Und wer unterwiesen wird, lernt. Aber dazu braucht man Erzählsätze. Die Lehrerin sagt in der Schule, so und so verhält es sich mit der Kohle oder Heimatkunde, so und so ist es einmal geschehen an unserem Ort und so weiter und so weiter. Das wird erzählt. Das ist Unterricht, das ist Unterweisung. Aber dann gibt es auch Anweisung. In der Schule heute weniger als früher. Jemand erzählte uns vor kurzem, ich glaube, das war gerade hier, ja, als wir eingeladen waren. In Russland, wenn man da zur Schule ging, dann musste man zunächst so sitzen. Stimmt das? Also das kenne ich nicht, aber das war eine Anweisung, das war Befehl. So hatte man zu sitzen. Und man hatte aufrecht zu sitzen, nicht so halb liegend. Nun, das ist gut. Es gab eine Zeit und es gibt Länder, wo Kinder noch angehalten werden, wo sie befohlen werden, so und so verhält man sich, so und so wächst man heran und wird zu einem Mann, zu einer Frau. In unseren Ländern geschieht das nicht mehr so und man wächst auch nicht heran zu Männern und Frauen, sondern man bleibt Kind, wenn man erwachsen ist. Und was dann aus einer solchen Gesellschaft wird, das merken wir schon heute. Die Bibel lässt es nicht fehlen an Unterweisung, aber auch nicht an Anweisung. Das ist nun Gebot. Die Schrift kennt dieses. Gesetz, Gebot, Befehl, Anweisung. Tora ist beides. Erzählung und Befehlen. Tora ist Weisung. Das heißt, sie ist Unterweisung und Anweisung. Und nun verhält es sich so, dass es gute Tora gibt und schlechte Tora. In der Bibel, die Anweisung Gottes, die Tora, das Gesetz Gottes, ist nur gut. Es ist immer wahr, es ist immer richtig. Jetzt habe ich vom Alten Testament her versucht, das etwas deutlich zu machen. Jetzt will ich mit unseren Gesetzen kommen. Wir merken in unserer Zeit, dass um uns Gesetze erlassen werden, das heißt, sie werden verändert und es kommen Gebote oder Gesetze im Volk, die nicht gut sind. Wenn es ein Gesetz gibt, dass Homosexuelle heiraten dürfen, dann ist das nicht ein gutes Gesetz. Es passt auch nicht zum Leben. Es stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Und die Bibel würde jetzt sagen, so ein Gesetz ist nicht wahr. Das heißt, es entspricht nicht der Realität, der Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit ist die, dass zwei verschiedene Personen verschiedenen Geschlechtes heiraten. So war es von Anfang. Deshalb hat Gott die Geschlechter geschaffen. 1. Mose 1. Zwecks Eheschließung. Es braucht zwei Geschlechter, um eine Ehe zu haben, nicht nur ein Geschlecht. Also Gott hat die Wirklichkeit geschaffen, Gott hat die Welt geschaffen. Aber wenn man Gott verneint und sagt, wir wären aus uns selbst einfach so geworden, dann fühlt man sich frei, das alles einmal auch ein bisschen zu ändern oder stark zu ändern, weil wir ja selbst an unserer Entwicklung teilgehabt haben, heißt es. Ja, dann steht alles Kopf. Dann geht die Welt unter. Wenn der Anfang, der Schöpfer, abgelehnt wird, dann wird die Welt geköpft. Dann ist der Kopf weg, Gott ist weg. Und der Leib verhält es sich dann so wie die Hühner, die wir früher geschlachtet haben. Ja. Vielleicht kennt jemand nicht, kenne nicht all das. Die haben sich noch sehr wild bewegt, aber nicht allzu lange. Und so ist es auch mit einer Gesellschaft, die geköpft wird, die enthauptet wird, die den Schöpfer verliert. Die bewegt sich noch ganz wild für einige Zeit, aber dann geht sie unter. Es dauert nicht mehr lange, da wird unsere Gesellschaft untergegangen sein. Wie das geschehen wird, wissen wir nicht, aber es wird geschehen. Machen wir uns darauf gefasst. Es gibt Gesetze, es gibt Gebote, sie entsprechen nicht der Wirklichkeit. Man könnte fortfahren. Ich habe kürzlich einen elektronischen Brief bekommen von einem Freund, der hat, er ist sehr gelehrt und er weiß eine ganze Menge und er hat sich ein bisschen mit Politik beschäftigt. Und jetzt fiel ihm ein, einmal den verschiedenen Kandidaten und Parteien Briefe zu schicken. Eine ganze Menge verschickte er. Ich weiß nicht, wie viel. Über 100, glaube ich. und fragte verschiedene Personen aus verschiedenen Parteien, wie sie zu verschiedenen Punkten stünden. Würden sie sich dafür einsetzen, dass gleichgeschlechtliche Ehen nicht mehr stattfinden sollen, so ungefähr. Würden sie für die Familie eintreten? Würden sie für Israel eintreten? Ungefähr solche Fragen waren es. Und es war sehr interessant, welche Antworten er bekam. Ja. Es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft wirklichkeitsgemäß handelt. Aber wir merken, dass sie am Abgleiten ist, am Abdriften. Wenn Gott Gebote erlässt, dann sind die wahr. Denn es ist der Schöpfer, der sie gibt. Er hat zuerst eine Wirklichkeit geschaffen. Himmel, Erde, Wasser, Leuchter am Himmel und so weiter, das sind Gegenstände da. Und er hat eine Lebensweise geschaffen, er hat Menschen geschaffen, er hat Tiere geschaffen. Und diese haben in sich gewisse Lebensvorherbestimmungen, die vieles in der Natur bewegt sich intuitiv, das heißt von innen her. Das Kind, das geboren ist, weiß sofort, wie es am Leben bleiben kann. Das Kalb, das geboren wird auf der Landwirtschaft, weiß sofort, wohin, damit es am Leben bleibt. Die Katzen, die geboren werden, sofort reagieren sie, die Vögel. Gott hat das hineingelegt. Und wenn es Herbst wird, wissen sie, wohin zu fliegen. Das ist in sie hineingelegt. Gott hat die Welt geschaffen mit gewissen Richtungen, die sie da nehmen. Und wenn das so verläuft, wie Gott es geschaffen hat, dann ist es harmonisch. Und wenn jetzt Gott uns befiehlt, denn wir sind nicht ganz naturgemäß Roboter. Wir müssen zuerst überlegen. Wir müssen zuerst wissen, wo soll's hin? Und dann entscheiden wir und dann handeln wir. Wir sind keine Vögel. Wir sind keine Katzen. Wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen, die erst Information brauchen, erst Auskunft und dann überlegen wir und treffen Entscheidungen und sagen, ja, aufgrund davon, hier wird's jetzt lang gehen. Und da brauchen wir Hilfe voneinander, von der Erfahrung, aber vor allem von unserem Schöpfer. Und dazu hat er uns die Bibel gegeben, damit wir wissen, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Und da haben wir Erzählsätze, Auskunftssätze, informierende Gesetze und wir haben Gebote. Und diese Gebote sind wahr. Sie entsprechen dieser ganzen Schöpfung, der ganzen Regierungsweise Gottes. Sie stimmen damit überein. Sie harmonieren. Das Evangelium ist nicht irgendeine Religion, sondern sie ist die Wahrheit für den Weg zu Gott. Und sie ist die Religion, das heißt das Evangelium, die Botschaft, mit der man gerade in dieser Welt am besten lebt. Und sie ist die Wahrheit, mit der man am besten der nächsten Welt entgegeneilt. Es passt keine andere Religion dazu. Nehmen Sie den Islam, den Buddhismus, Konfuzianismus und so weiter. Diese Religionen, früher oder später, ecken an. Sie sind nicht wirklichkeitsentsprechend. Sie harmonieren nicht mit der Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat. Sie zerstören den Menschen, sie zerstören die Gesellschaft, sie zerstören die Natur, entweder das eine oder das andere oder alles. Aber das Evangelium, die Botschaft der Bibel, passt genau hinein in diese Welt, die Gott geschaffen hat. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, ist der Erlöser. Er ist der Herr der Gemeinde, das passt alles zusammen. Und deshalb, wenn Christen gehorsam sind dem Evangelium gegenüber, passen sie genau in die Gesellschaft hinein und die sind der beste Einfluss, das beste Salz, das beste Licht für eine ganze Gesellschaft. Das weiß auch der Präsident oder Premierminister von Kasachstan. Deshalb hat er das andere das alte oder das vorgeschlagene Religionsgesetz abgelehnt, weil er weiß, was gut für das Volk ist. So viel hat er mitbekommen. Wohl den Politikern, den Leitern von Missionen, von Nationen, die erkennen, dass die christliche Botschaft etwas Echtes, etwas Wirkliches, etwas Wertvolles an sich hat. Das ist, was Johannes diesen Lesern mitteilt. Ihr habt eine ganze Menge, aber ihr sollt wissen, das ist das Wahre. Bleibt dabei. Geht keiner anderen Lehre nach. Lasst euch nicht irreführen. Lasst nichts anderes jetzt plötzlich interessant werden. Keine verkehrten Wege. Die Botschaft, die ihr von Anfang hörte, durch welche ihr Christen wurdet, die Botschaft bleibt die richtige, bleibt auf dieser Bahn. Das ist wahres Gebot, das ist wahres Evangelium. Und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Und dies ist wahr. Was ist das für ein Gebot? Wiederum dürfen wir aufschlagen, Kapitel 3, Vers 23. Dort lasen wir das erste Gebot. Dieses ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben. Und, jetzt kommt es weiter, und einander lieben, so wie er uns ein Gebot gab. Es ist etwas spät, aber er holt nach, was er hier nicht geschrieben hat in Kapitel 2. Hier ist er etwas unklar, aber das hat seinen Sinn gehabt. Die Leser sollen überlegen, sie sollen denken. Es wird ihnen nicht alles gleich mit dem Löffel gegeben. Sie sollen überlegen. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. In Gott ist es richtig. Und wenn ihr es annehmt, ist es auch bei euch das richtige Gebot. Die Liebe passt zu Gott und die Liebe passt zu Menschen. Es ist wahr in ihm und in euch. Warum? Weil die Finsternis weggetan wird und das wahre Licht scheint bereits. Auch dieser Satz gibt uns etwas zu denken. Was heißt das? Wie ist das ein Grund für die vorherige Aussage? Nun, was ist es um dieses Licht, das jetzt scheint? Gehen wir zurück zum Anfang des Briefes. Ich sprach am Anfang von drei Anfängen. Evangelium Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und durch dieses Wort ist alles entstanden, das entstanden ist und so weiter. Das ist der Anfang der Weltgeschichte. Am Anfang dieses Briefes sagt Johannes, was am Anfang war, was wir gehört haben, gesehen und so weiter. Das ist der Anfang des Evangeliums. Paulus sagt, es ist erschienen, die Gnade Gottes. Ein Licht erhellte die Nacht zu Bethlehem und das war symbolisch für das, was Jesus in die Welt brachte. Zu Weihnachten, zur dunkelsten Zeit des Jahres, denken wir an das Licht des Evangeliums, das diese dunkle Welt erhellt hat, erleuchtet hat. Und dieses Licht begann in Bethlehem, in Israel, und hat sich verbreitet. Wo immer die Boten hinkamen, brachten sie das Licht des Evangeliums. Und dieses Licht kam in die Herzen hinein und erhellte die Herzen, machte hell von innen und machte übrigens auch die Gesichter, wie Psalm 34 es, glaube ich, sagt, ihre Lichter, ihre Gesichter, ihr Angesicht leuchtete. Das tut der Herr. Wenn Licht ins Herz kommt, dann leuchtet das Angesicht und ist etwas Neues da. Und die Finsternis muss weichen. Es ist etwas Wunderbares, wenn die Finsternis beginnt zu weichen im Leben eines Menschen. Wenn die Gnade Gottes Einzug hält, dann sagt der Apostel Paulus, wird alles neu. Alles neu. Die Sünden werden weiß wie Schnee. Waren sie blutrot. Wenn das Blut Jesu Christi reinigt, wird alles weiß wie Schnee. Die Finsternis muss weichen und wir stehen wieder da vor Gott, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Das wollen wir glauben, auch wenn wir von Sündern hören, die Jesus finden. Wenn die Gnade Gottes Einzug hält, dann kommt Licht, dann weicht die Finsternis und dann stehen wir in hellen Kleidern da vor Gott. Rein, sündlos, fleckenlos, gekleidet, eingekleidet in die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist etwas Wunderbares. Ein Bekannter von uns hatte in Russland evangelisiert nach der Wende, vor einigen Jahren. Hatte das Evangelium erzählt. Und da kam ein Mann zur Aussprache und wollte Christ werden. Und er sprach mit ihm und sagte, ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie das Gespräch verlief. Es kann sein, dass unser Freund schon ahnte, was im Leben vorgekommen sein mochte. Und vielleicht hat er gefragt, haben Sie jemanden getötet? Nicht nur einen. Wie viele es waren, weiß ich nicht, vielleicht einige hundert. Ein Mörder, ein vielfacher Mörder. Ein schwarzes Leben hat er hinter sich. Aber wenn ein solcher zu Jesus kommt, dann wäscht Jesus rein von aller Sünde. Auch Paulus ist ein Mörder. Paulus ist ein Lästerer gewesen. Wenn er anfängt, seine Vergangenheit zu schildern, kann er fast nicht aufhören. Auch die Korinther waren solche Menschen gewesen. Schwere Sünder, Hurer, Trinker und so weiter. Aber, sagt er, ihr seid abgewaschen. Ihr seid gereinigt. Ihr seid gerechtfertigt. Im Namen Jesu Christi, durch den Heiligen Geist, durch das Blut Jesu Christi, das reinwäscht von aller Sünde, werden wir neu. Alles wird neu, sagt Paulus. Das sollten wir glauben, nicht nur von uns selbst, sondern auch von anderen. Aber jetzt kommt Johannes und sagt, wir haben ein neues Gebot. Das ist jetzt so neu, wie das Evangelium neu ist. Das hat es noch nie gegeben, weil Jesus jetzt gekommen ist. Und er hat eine Liebe ausgegossen in unseren Herzen. Das hat die Welt noch nie gekannt. Der Prophet Hesekiel weiß zu prophezeien, es kommt eine Zeit, da werde ich euch ein neues Herz geben. Ich werde das alte, das steinerne Herz aus eurem Innern nehmen und werde euch ein fleischernes, ein sensibles Herz geben, ein neues. Ich werde meinen Geist in euer Inneres hineingeben. Aber das war damals noch nicht. Diese Neugeburt, wie sie im Neuen Testament heißt, blieb eine Verheißung für die ganze Menschheit, bis Jesus kam, ja, bis der Heilige Geist am Pfingsten kam. Das ist etwas Neues, dass es jetzt die Gottesliebe gibt in Menschenherzen. Ein neues Gebot, das aber ein Geschenk ist. Gott schenkt uns seine Liebe und dann sagt er, jetzt liebt mit meiner Liebe. Ganz einfach. Diese Liebe darf jetzt walten. Die Finsternis weicht, wo immer das Evangelium hinkommt. Da muss diese Finsternis weichen. Da muss das Alte weichen und das Neue kommt. Liebe. Liebe des Heiligen Geistes, Liebe Jesu, Liebe Gottes und Liebe zu ihm. Und von dieser Liebe vermag uns nichts zu trennen. Nichts. Niemand kann uns wegreißen vom Herrn Jesus. Lass dich auch nicht wegreißen. Wenn du anders entscheidest, kannst du abfallen. Aber wenn du Jesus vertraust, kann niemand zwischen dich und Jesus kommen. Niemand. Wenn du auf Jesus vertraust, wenn du ihn liebst, dann kann nichts dich trennen von außen. Nichts. Jesus hält dich in seiner Hand, der Vater hält dich in seiner Hand. Du darfst vertrauen. Die Finsternis ist gewichen, das Licht leuchtet jetzt. Und jetzt ist Raum für dieses neue Gebot der Liebe. Und Johannes fügt hinzu, und damit wollen wir schließen, dies ist etwas Fortdauerndes. Der Text, ich hatte in diesen Tagen schon erzählt, dass im Grund in der griechischen Sprache es die kontinuierliche Form ist, die sich fortsetzende Form. Wir lieben nicht nur, wir sind am Lieben. Christen sind solche, die fortlaufend, fortdauernd mit Jesus leben. Nicht ab und zu. Nicht ab und zu in die Versammlung kommen, ja, und jetzt wird man wieder high und dann geht man wieder davon und dann kommt man wieder runter. Nein, Christen sind kontinuierlich Christen. Leben, halten Schritt mit ihrem Herrn im Glaubensleben, im Alltag. Und jetzt sagt Johannes, wenn dem nicht so ist, dann ist der Hass da. Aber passen wir jetzt auf. Das biblische Wort Hass ist nicht dasselbe wie unser deutsches Wort Hass. Aber wir haben kein anderes Wort. Deshalb müssen wir dieses gebrauchen. Aber wir müssen es verdeutlichen. Hass ist nicht ein furchtbares Gefühl des Wegschiebens. Wir können hassen, ohne dass wir jemanden mit einem Zorngefühl hassen. Denken wir an das Wort des Propheten. Gott sagt durch den Propheten Maleachi, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Was heißt das? Gott hat keinen Hass für Esau, wie wir das im Deutschen uns vorstellen. Gott liebt Esau. Was ist Liebe? Wenn wir nicht wissen, was Hass ist, was ist denn Liebe? Liebe ist auch mehr als nur ein Gefühl. Und ich hoffe, dass die Brautleute von morgen das wissen. Sonst werden sie nicht wissen, wie als Eheleute zu leben. Was ist Liebe? Liebe ist eine Beständigkeit in der Zuneigung. Ich sage ständig Ja. Mit der Haltung, mit der Handlung. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Natürlich hat Gott Jakob geliebt und genauso Esau geliebt, auch gefühlsmäßig. Aber als er dieses Wort sagte, spricht er von einer Tat. Ich habe Jakob gewählt als den Verheißungsträger, durch welchen der Messias in die Welt kommen soll. Zu ihm habe ich Ja gesagt. Ihn habe ich gewählt. Esau habe ich abgelehnt. Das ist meine Sache, warum, aber ich habe ihn abgelehnt. Ich habe Abstand von ihm genommen. Das ist Hass. Abstand nehmen. Aber ich habe zu Jakob Ja gesagt. Er soll mein Werkzeug sein. Jakob, Esau hatte genauso viel Gelegenheit, Buße zu tun und so weiter. Aber er lehnte es ab. Es passte also, seine Handlungsweise passte schon. Gott wusste schon, was er da tat. Aber es war nicht so, dass Esau keine Gelegenheit hatte, mit Gott ins Reine zu kommen. Das hätte aber nichts geändert am Plan Gottes. Der Plan Gottes war, nicht Esau, sondern Jakob. Nicht der Ältere, sondern der Jüngere. Und wenn wir in unserem Leben Abstand nehmen von Brüdern und Schwestern, wir mögen sie gar nicht hassen, aber wir möchten am liebsten nicht zu viel zu tun haben mit ihnen. Wir empfinden vielleicht eine Abneigung. Wir gehen ihnen aus dem Wege. Passen wir auf. Wenn das auf die Dauer durchgezogen wird, sagt Johannes, sind wir nicht Christen. Denn Christen lieben, sie sagen Ja Sie gehen aufeinander zu. Es gibt einen Ausdruck bei Petrus. Er spricht von einer Liebe, die sich ausstreckt zum anderen. Er mag nichts fühlen, aber man im Glauben, im Vertrauen sagt man, ja, der Herr Jesus ist für dich gestorben und ich glaube das und ich habe dieselbe Haltung zu dir, die Jesus zu dir hat. Wir haben einander, aufeinander zuzugehen, so wie Jesus auf uns zuging. Er sagte ja zu uns und so sollen wir miteinander umgehen. Auch wenn wir nichts empfinden, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, weil er für uns starb, einander annehmen, so wie er uns angenommen hat. Römer Kapitel 15, Vers 7, glaube ich, ist es. Das ist Liebe. Nun spricht Johannes von einer sich fortsetzenden Liebe und von einem sich fortsetzenden Hass. Das heißt, von einer sich fortsetzenden Zuneigung. Wir begegnen uns, wir lieben in der Tat. Oder das andere ist, wie Nichtchristen, die nehmen Abstand voneinander. Und ihr kennt die Lebensweise der Welt. Die Welt zerbröckelt. Die meisten Wohnungen in Deutschland haben nur eine Person. Wir werden einsam. Ehen platzen auseinander, Familien gehen auseinander, Parteien gehen auseinander, Gemeinden platzen und so weiter. Das ist Abstand, das ist Hass. Und das ist die Regel in der Welt. Das ist die Art und Weise, wie die Welt, die Gott verlassen hat, sie nimmt Abstand von ihm. Das nennt die Bibel Hass. Und deshalb diese Klüfte zwischen Menschen. Aber wenn Jesus in das Leben einkehrt, dann kehrt man um und dann geht man aufeinander zu. Und das wird zur Regel. Und dann begrüßt man einander und sagt Ja zueinander und lädt einander ein, Gastfreundschaft und so weiter. 1. Petrus 4. Diese Liebe offenbart sich in verschiedener Art und Weise, in Tatform. Und mit der Zeit wird sie auch Gefühl, immer wieder auch. Aber das Gefühl ist eigentlich nicht das Hauptsächliche in der göttlichen Liebe. Gott will Taten. Gott will Realität. Gott will eine harmonische Gemeinde haben. Und diese harmonische Gemeinde fängt bei jedem von uns an. Habt ihr noch das Lied im Ohr, das der Chor am Anfang sang? Schenk uns Erweckung und ich weiß nicht genau, wie es ging, aber lass es persönlich bei mir so sein. War das richtig so? Persönlich? Ja. Fange bei mir an. Und wenn jeder auf Jesus ausgerichtet ist, dann werden wir einander zugerichtet, da werden wir einander zugewandt. Und das ist dann Liebe, Harmonie. Das wird dann zur Regel. Und so entsteht eine Gemeinde, die sich sehen lässt in der Welt. Und da kann die Welt sagen, aha, da ist einmal etwas Echtes. Da möchte ich auch dabei sein. Gott schenke es, dass wir diese Anziehungskraft entwickeln. Das kommt vom Herrn, vom Heiligen Geist. Nun, ich habe heute etwas länger gemacht. Aber es ist der letzte Abend, dann macht man schon mal ein bisschen länger, nicht? Aber jetzt wollen wir mit Gebet wieder abschließen und, wie ich sagte, eineggen oder antworten auf das, was der Herr uns geschenkt hat.